Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 6,5 Jahre nach den islamistischen Terroranschlägen in Brüssel hat in der belgischen Hauptstadt die juristische Aufarbeitung begonnen. Angeklagt sind 10 Männer, die an den Taten beteiligt gewesen sein sollen. 3 Selbstmordattentäter hatten am Flughafen und in einer U-Bahn-Station Sprengsätze gezündet und 32 Menschen getötet. Hunderte wurden verletzt. Der Prozess wurde wegen der hohen Zahl von Nebenklägern ins ehemalige NATO-Hauptquartier verlegt.
Dienstag, 22. März 2016. Um 7.58 Uhr explodieren in der Abflughalle des Brüsseler Flughafens nacheinander 2 Sprengsätze. Eine Stunde später detoniert eine 3. Bombe in diesem Metrozug an der Station Malbeek, mitten im Brüsseler Europaviertel. Mehr als 300 Menschen werden an diesem Morgen verletzt, 35 sterben, unter ihnen auch 3 Attentäter. Später bekennt sich der sogenannte Islamische Staat zu den Anschlägen. Angeklagt sind jetzt 2 mutmaßliche Täter und 8 Hintermänner. Einer davon ist Salah Abdeslam, der schon für die Terroranschläge in Paris im Jahr 2015 mitverantwortlich war. Der erste Anklagepunkt ist Mord an 32 Menschen. Der zweite Punkt, versuchter Mord an den Menschen, die zum Glück überlebt haben. Und drittens, Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Schon jetzt ist klar, es wird ein Megaprozess. Das Gericht hat knapp 1.000 Überlebende und Angehörige als Nebenkläger zugelassen. Ich war in der Metro und habe dort die Explosion erlebt. Meine Ohren waren verletzt und mein Gehör geschädigt. Seitdem muss ich ein Hörgerät tragen. Das war eine massive Veränderung in meinem Leben. Aber ich bin lebend da rausgekommen und darüber sehr glücklich. Warum begeht man solche Taten? Und haben die Angeklagten Reue und Schuldgefühle? Das sind die Fragen, die wir uns stellen. Am Ende werden 12 Geschworene die Urteile fällen.
Viele Überlebende und Angehörige fühlen sich von den belgischen Behörden im Stich gelassen, weil sie oft zu spät oder gar nicht von Ansprüchen auf Unterstützung erfahren haben. Und laut den Ermittlern gab es schon frühzeitig aus dem Ausland konkrete Warnungen vor den Attentätern. Deswegen wird hier in Belgien auch darüber diskutiert, ob die Anschläge hätten verhindert werden können.
Haushaltspolitiker der Ampelkoalition haben heute über die Beschaffung des US-Kampfjets F-35 beraten. Er gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt und soll auch für die Bundeswehr gekauft werden. Das Verteidigungsministerium widersprach Berichten vom Wochenende, nach denen das Geschäft ernste Risiken berge. Dabei ging es unter anderem um mögliche technische Probleme beim Flugbetrieb in Deutschland.
Startfrei für eines der größten Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr. Die Hoffnung, ab frühestens 2026 sollen amerikanische F-35-Kampfflugzeuge die deutsche Tornado-Flotte ersetzen. Doch die Beschaffungsvorlage für 35 dieser Kampfjets hat bei den Haushaltspolitikern der Koalition Irritationen ausgelöst.
Das Verteidigungsministerium selbst hat erhebliche Risiken beschrieben bei der Zulassung, bei der Infrastruktur. Insofern gibt es diese Risiken und sie sind groß. Und bei einem Projekt von 10 Milliarden Euro müssen wir da natürlich ganz genau nachfassen, um diese Risiken möglichst auszuschließen.
Ein Risiko? Der Umbau des Flughafens Büchel in der Eifel könnte nicht rechtzeitig für die Ankunft der ersten F-35 abgeschlossen sein. Ein zweites Risiko? Die Zulassung der amerikanischen Tarnkappenjets für den deutschen Luftraum könnte schwierig werden. Grund für die Opposition, das Verteidigungsministerium zu kritisieren.
Es ist ja nicht erst jetzt bekannt, dass es tatsächlich ambitioniert ist, dieses Flugzeug einzuführen, dass wir tatsächlich einen neuen Flughafen brauchen, weil die Landebahn in Büchel aktuell gar nicht reicht für die F-35. Und hier sehe ich ein Führungsversagen im BMVG und ganz konkret bei der Ministerin.
Das Ministerium weist das zurück. Es gehöre zu einer professionellen Planung, auch alle möglichen Risiken zu benennen. Doch ob es um Kampfflugzeuge geht oder um den Mangel an Munition, die Beschaffungspolitik der Verteidigungsministerin gerät immer wieder in die Kritik. Und zwar auch in den Reihen der Koalitionspartner.
Russland hat erneut viele Städte in der Ukraine massiv mit Raketen angegriffen. In der Region Saporischschja wurden dabei der Regierung zufolge 2 Menschen getötet. Auch in Cherson bleibt die Lage angespannt. Die im Süden gelegene Stadt war erst vor ein paar Wochen nach monatelanger russischer Besatzung befreit worden. Seitdem verläuft die Frontlinie direkt durch den angrenzenden Fluss Dnipro.
Es ist kalt in Cherson. Dmytro bereitet seinen Bus vor. Seit Tagen evakuiert er Zivilisten aus Cherson. Die Heizung in der Kabine funktioniert nicht und die Scheiben frieren oft ein. Aber die Leute müssen transportiert werden. Fast 9 Monate war die Stadt unter russischer Besatzung. Nun wird sie täglich von den Russen beschossen. Wohnhäuser sind zerstört. Der Qualm der Angriffe durchzieht ganze Viertel. Nach Angaben der lokalen Behörden sind in den vergangenen 2 Wochen 19 Zivilisten dabei ums Leben gekommen. An vereinbarten Treffpunkten warten die Bewohner, die fliehen wollen, auf Dmytro. Es gab Beschuss, die Fenster sind bei uns rausgeflogen, jeden Tag gibt es Angriffe, das macht mir Angst. Mitnehmen können sie nur das Nötigste. Ein paar Taschen und das, was ihnen lieb ist. Andere wollen vorerst bleiben. In langen Schlangen warten sie hier auf Hilfslieferung. Die Situation ist schwierig. Es gibt kein Wasser, keine Heizung. Es ist sehr kalt. Auch Svetlanas Wohnhaus wurde beschossen. Und plötzlich russische Artillerieeinschläge ganz in der Nähe. Alltag für die Menschen in Cherson.
Eine Folge des Krieges gegen die Ukraine sind auch Sanktionen gegen Russland. Von heute an darf kein russisches Öl mehr per Schiff in EU-Häfen transportiert werden. Ausnahmen gibt es für Importe über Pipelines. Zudem gilt nun eine von der EU, den G7-Staaten und Australien vereinbarte Preisobergrenze auf russisches Öl von $60 pro Barrel. Der Europäisch-Amerikanische Handels- und Technologierat ist heute zusammengekommen, um sich in wichtigen Fragen abzustimmen. Besonders strittig ist derzeit ein Gesetz, mit dem die USA die Inflation bekämpfen wollen. Es sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor. Subventionen und Steuergutschriften sind daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder in den USA produzieren. In der EU stößt das auf Kritik.
Mikrochips für Fertigungsanlagen und Endgeräte wie Handys oder Laptops, Batterien für Elektroautos, alles made in USA. Für die Produktion in den Vereinigten Staaten gibt es künftig milliardenschwere Subventionen und Steuererleichterungen. Durch den Inflation Reduction Act, ein Gesetz, um die hohe Inflation zu bekämpfen, in dem große Investitionspakete eingeplant sind. Allein $369 Milliarden für Energie- und Klimaschutzprojekte. Die EU sieht darin einen Wettbewerbsnachteil, befürchtet eine Abwanderung von Firmen in die Vereinigten Staaten. Dringender Redebedarf also heute bei einem Wirtschaftstreffen zwischen den EU-Kommissaren für Handel und Wettbewerb und ihren US-Verhandlungspartnern in der Nähe von Washington. Der Grund für die Spannungen sind die beiden unterschiedlichen Herangehensweisen. Die EU bevorzugt Regulierungsmaßnahmen. Die USA hingegen wählen Geldanreize für Klimainvestitionen. Das Treffen der US-Minister und EU-Kommissare dauert an. In Europa hofft man auf Ausnahmeregeln für europäische Produkte. Sonst müsse zu Gegenmaßnahmen gegriffen werden. Unsere Überzeugung ist, als Antwort auf dieses amerikanische Gesetz brauchen wir einen europäischen Finanzpakt, um unsere Industrie zu stärken und konkurrenzfähig zu halten, massiv und effizient, damit sich die europäische Wirtschaft von fossilen Brennstoffen unabhängig machen kann. Eine Arbeitsgruppe soll in dem aufkeimenden Handelsstreit für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen.
Die EU-Kommission hat in diesem Jahr fast 130.000 Versuche illegaler Grenzübertritte über den Balkan in die Europäische Union registriert. Dagegen will die Behörde nun vorgehen, unter anderem mit schnelleren Asylverfahren und einem verstärkten Grenzschutz durch die Agentur Frontex. Eine Fluchtroute verläuft von der Türkei ins EU-Land Bulgarien. Eine gemeinsame Recherche der ARD und anderer europäischer Medien hat ergeben, dass an der Grenze auch Waffen gegen Flüchtlinge eingesetzt werden.
Beamte der bulgarischen Polizei bewachen die Grenze zur Türkei. Das Gelände ist stark gesichert und Sperrgebiet. Zutritt verboten. 3. Oktober auf türkischer Seite des Zauns. Diese Geflüchteten wurden offenbar in die Türkei abgeschoben, wie sie später erzählen. Steine fliegen. Dann fällt ein Schuss. Unklar woher. Ein junger Mann wird getroffen, geht zu Boden. Die Kugel dringt in seine Brust ein. Die anderen Geflüchteten versuchen, sein Leben zu retten. In einem türkischen Krankenhaus wird er operiert. Der Arztbrief bestätigt die Verletzung durch ein Projektil. Eine Reporterin macht den 19-jährigen Syrer ausfindig. Er beschuldigt die bulgarische Grenzpolizei. Ich hätte nie gedacht, dass auf mich geschossen wird. In einem Land, das sich europäisch nennt. Forensische Analysen des Handyvideos legen nahe, der Schuss kam mutmaßlich von bulgarischer Seite und wurde wahrscheinlich aus ca. 30 Metern Entfernung abgegeben. Auf Bildern, die die Situation vor dem Schuss zeigen, ist auf bulgarischer Seite ein Land Rover zu erkennen. Solche Fahrzeuge nutzen bulgarische Einsatzkräfte. Die bulgarischen Behörden bestreiten aber, geschossen zu haben. Fakt bleibt, der 19-Jährige wurde an einer EU-Außengrenze von scharfer Munition getroffen. Nur 6 Wochen später bescheinigt die EU-Kommission Bulgarien einen effizienten Grenzschutz mit speziellem Fokus auf die Grundrechte.
In Baden-Württemberg sind am Morgen 2 Mädchen auf dem Weg zur Schule von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden. Eines der Mädchen ist inzwischen gestorben. Der Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Illerkirchberg bei Ulm. Die Polizei hat einen Verdächtigen sowie 2 weitere Männer aus einer nahegelegenen Asylbewerberunterkunft in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
Am Morgen gegen 7.30 Uhr geht der Notruf ein. Polizei und Rettungssanitäter fahren nach Illerkirchberg bei Ulm. Die Sanitäter bringen die 2 schwer verletzten Mädchen in Kliniken. Der Tatverdächtige soll inzwischen in ein Haus in der Nähe geflüchtet sein.
Dieses Haus haben wir betreten, haben dort 3 Personen mitgenommen. Die sind jetzt bei der Kriminalpolizei.
Am frühen Abend berichtet die Polizei, dass die 3 Männer Asylbewerber aus Eritrea seien. Einer steht im Verdacht, die Mädchen angegriffen zu haben. Zu einem möglichen Motiv macht die Polizei keine Angaben. Die beiden Mädchen waren am Morgen auf dem Weg zur Schule. Bei dem Angriff, vermutlich mit einem Messer, wird die 14-Jährige so schwer verletzt, dass sie später stirbt. Die schwer verletzte 13-Jährige wird noch im Krankenhaus behandelt, ist aber wohl außer Lebensgefahr.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist Kroatien ins Viertelfinale eingezogen. Der Vize-Weltmeister von 2018 gewann im Achtelfinale gegen Japan im Elfmeterschießen mit 3:1. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. In der Verlängerung fielen keine Tore mehr. In der nächsten Runde trifft Kroatien auf den Sieger des Achtelfinales zwischen Brasilien und Südkorea. Bruno Labbadia wird neuer Trainer beim VfB Stuttgart. Er unterschrieb beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten einen Vertrag für 2,5 Jahre. Labbadia hatte den Club bereits von 2010 bis 2013 trainiert. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 6. Dezember.
Tiefer Luftdruck beschert uns weiterhin meist trübes und nasskaltes Wetter. Heute Nacht gibt's viele Wolken, die im Süden auch mal größere Lücken haben in der Nordhälfte und im Südosten fällt vielerorts Regen oder Schnee. Am Tag ist es oft bedeckt, im Nordwesten gibt's Schauer, aber auch gelegentlich Sonnenschein. Im Süden scheint die Sonne auch länger. Vor allem von der Ostsee bis nach Bayern fällt gebietsweise Regen, in den Mittelgebirgen Schnee. Heute Nacht 5 bis 0 Grad im östlichen und südlichen Bergland frostig. Morgen in Harz und Erzgebirge um 0, sonst 1 bis 7 Grad. Am Mittwoch viele Wolken, zwischendurch etwas Sonne, in der Nordhälfte Regen, Graupel und Schneeschauer und dort auch windig. Am Donnerstag gibt's vor allem in der Nordhälfte, am Freitag dann im Süden bei Sonne und Wolken Regen oder Schnee.
In den Tagesthemen um 23.10 Uhr fragt Ingo Zamperoni nach, wie die Bundeswehr unter Verteidigungsministerin Lambrecht dasteht. Außerdem geht es um Indiens Bemühungen, von der Kohleenergie wegzukommen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.